Und trotzdem ist man nicht am Ende. Ich lese uns der 22. Vers. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Es gibt ein Grundprinzip in der Heiligen Schrift. Das ist eigentlich das, und das betont die Bibel auch immer wieder, dass Gott sich nicht verändert, dass Gott der Gleiche ist. Aber Gott offenbart sich unterschiedlich durch die Heilsgeschichte und Gott offenbart sich auch stufenweise. Aber das, was wir hier sehen in der Schrift, im Neuen Jerusalem, das ist dann der Endpunkt. Das Ende der Offenbarung Gottes, jetzt manifestiert es sich. Jetzt müssen wir zwei Dinge beachten. Das, was in der Offenbarung steht, ist nichts Neues. Ich habe nicht eine einzige Tatsache gefunden in der ganzen Offenbarung, die nicht bereits im Alten Testament oder in den Evangelien oder in den Lehrbriefen oder vorher irgendeiner heiligen Schrift der Bibel geoffenbart worden wäre. Das heißt, wir haben hier nur den Fixpunkt, den Schluss, das Ende. Das heißt, dort verdichtet sich's. Aber diese Wahrheiten, die dann im Neuen Jerusalem nochmals, ich sage ausdrücklich, symbolisch dargestellt werden. Viele Dinge, die hier dargestellt werden, sind bildhaft. Und zwar aus dem Grund, weil wir mit unserem dreidimensionalen Hirn letztendlich eigentlich die Dinge der Ewigkeit gar nicht fassen können. Also muss sie Gott beschreiben in Bildern, die wir fassen können, dass wir es verstehen. Aber die ganzen Bilder, die auch hier drin sind und die ganze Tatsache, das möchte ich auch heute Abend mit dem einen kleinen Vers nochmals ins Gedächtnis rufen, ist nichts anderes wie das, was die Bibel als Ganzes offenbart. Das heißt, die Bibel ist als Ganze dieselbe Offenbarung. Sie offenbart eigentlich immer denselben Gott, immer die gleiche Erlösungstatsache, immer der gleiche Weg. Nur offenbart sie diese Tatsache in unterschiedlichen heilsgeschichtlichen Epochen. Wir haben zum Beispiel vor der Zeit, mit 1. Mose 6 vor Noah, haben wir überhaupt kein Bündnis. Das heißt, das ist eine völlig bündnislose Zeit. Dann kommt der erste Bund mit Noah. Und dann geht's mit Riesenschritten hin auf der ganz große Bund, aufs mosaische Gesetz. Und der prägt fast die ganze Bibel. Dann kommt die Zeit der Gnade ohne dieses Gesetz. Und je nachdem, in welchem heilsgeschichtlichen Zeitalter wir uns bewegen, offenbart die Bibel sich etwas anders. Das heißt, das sind die Darstellungen etwas anders. Das sind die Wege etwas anders. Aber dahinter ist immer der gleiche Gott. Immer der gleiche Erlösungsweg, immer das gleiche Ziel, immer der gleiche Mittelpunkt, die Person Jesu Christi, die dann eben durch die ganze Heilsgeschichte unterschiedlich gezeigt wird. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Wir sehen dann auch, wie der Anfang zum Ziel zurückkehrt. Am Anfang, nach der Schöpfung, hat Adam und Eva mit Gott von Angesicht zu Angesicht verkehrt. Sie sind Gott begegnet, von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt im Neuen Jerusalem, jetzt in dieser Beschreibung, dieser goldenen Stadt, wieder derselbe Vorgang. Nur, jetzt ist das Geheimnis enthüllt. Im 1. Mose heißt es, Gott begegnet oder hat praktisch mit Adam Gemeinschaft. Und jetzt sehen wir plötzlich im Tempel im Neuen Jerusalem am Ende, dass eben Gott nicht allein war, sondern dass er einen Sohn hat. Und das ist das Geheimnis der Schrift. Und das ist das, was die ganze Schrift durchzieht, vom 1. bis zum letzter Buchstabe, Gott hat einen Sohn und jetzt sind sie beide da. Jetzt ist Gott der Vater da, jetzt ist sein Sohn da. Jetzt ist dieser Tempel des Heiligen Geistes, letztendlich dieser Naos, das ist jetzt der Normalzustand. Aber wenn wir jetzt durch die ganze Bibel gehen, man könnte jetzt zum Beispiel heute auch hingehen und können zeigen, wie dieser Naos sich entwickelt hat, durch die ganze Epoche. Zum Beispiel, wie immer das Heiligtum da war, von Gott her. Er hat immer Städte gehabt, wo er sich manifestiert. Und das hat einen Grund. Und das muss ein Bibelleser klar sein. Gott ist nicht so, wie er in der Kinderbibel dargestellt wird, sondern Gott ist Geist. Gott wohnt immer unzugängliche Licht. Und Gott manifestiert sich dem Menschen gegenüber immer an einem bestimmten Platz, an einem bestimmten Ort. Und das ist auch wieder heilsgeschichtlich unterschiedlich. Im Alten Bund hat er sich auf der Stiftshütte, auf dem Sühnedeckel, geoffenbart, bei uns offenbart er sich in unseren Herzen. Das ist ein riesiger Unterschied. Und das muss man alles beachten, wenn man die Bibel liest, dass man diese unterschiedliche Offenbarungsstätte sieht. Aber Gott hat sich immer punktuell an Orten geoffenbart. Und dann kommt die Endoffenbarung praktisch, wo es der Normalzustand ist, in diesem Tempel. Jetzt sehen wir plötzlich, dass der Tempel der Endzustand ist. Und das ist eigentlich ein revolutionärer Gedanke. Das heißt, der Endzustand ist wieder eine Form des Tempels. Nur, dass dieser Tempel jetzt Gott selber ist. Und das ist der große Unterschied. Und um das zu verstehen, müssen wir den Tempel näher untersuchen. Aber mir ist ganz wichtig, man darf nicht so kindliche Vorstellungen vom Himmel haben, sondern der Himmel aus Neu-Jerusalem ist im Prinzip bloß eine Fortentwicklung dessen, was Gott die ganze Zeit geoffenbart hat. Und seine Manifestation, wo er sich als Geist offenbart, das nimmt dann am Schluss eine Gestalt an, in dem ein Tempel entsteht. Und zwar, wo es heißt, Gott, der Vater selber, ist der Tempel und das Lamm. Wo der Vater und der Sohn selber der Tempel sind. Und wir wissen ja selber, wir sind der kleine Tempel, wir sind auch ein Naos, wir sind der Leib dieses Christus. Der Sohn, das Lamm ist hier und sein Leib, die Gemeinde gehört auch zu diesem Tempel. Das ist ein Geheimnis, das heute schon da ist, versteckt, nicht erkennbar. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, hier ist überhaupt nichts Neues. Sondern man muss nur begreifen, wenn man jetzt die Bibel liest wie ein Kochbuch, dass man einfach guckt, ah, so ist es und diese ganzen Dinge nicht beachtet, dann kommen wir zu kuriosen Schlüssen. So gebiert eigentlich irre Lehre und so kommt das Elend der Gemeinde Jesu. Ich möchte nur daran erinnern, dass in den Kämpfen mit dem Katholizismus unter anderem die Hugenotten in ein furchtbares Martyrium hineingegangen sind. Das möchte ich etwas betonen, da waren sie großteils selber schuld. Sie konnten Altes und Neues Testament nicht unterscheiden und haben zum Schwert gegriffen. Und der Herr Jesus hat ganz klar gesagt, wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Aber jetzt hier sind wir am Endpunkt. Jetzt sehen wir, das Ende ist ein Tempel. Das Ende ist ein Tempel, der praktisch von Gott, dem Vater und von seinem Sohn selber gebildet wird. Und die Bibel sagt vorher, da gehört dazu das neue Jerusalem, der Leib Jesu Christi, der ein Teil dieses Tempels ist. Dieser Stand. Und jetzt sehen wir hier einfach etwas, wie die Manifestation Gottes irgendwann endet und ist der Normalzustand. Das ist unser Endzustand. Wir werden dann im Tempel wohnen mit Gott, dem Vater und seinem Sohn. Das ist der Endzustand. Jetzt müssen wir Tempel verstehen. Und zwar, dieses Wort, das hier für Tempel steht, das ist Naos. Und Naos ist ein Wort, das meint, das ist also jetzt ein normales Lexikon. Dort heißt es, Tempel insbesondere der innere Tempelraum. Das ist immer gemeint, das Innere vom Tempel, nicht die Gebäude. Die Gebäude heißt im Griechischen Hieron. Und das ist immer Steingebäude. Als die Jünger zum Beispiel mit dem Herr Jesus auf dem Ölberg sitzen und ihm den Tempel zeigen in Jerusalem, sagt der Jesus, dieser Tempel wird abgerissen werden. Und dort steht Hieron. Er meint, dieser Steintempel, diese Gebäude werden abgerissen werden. Aber was er hier meint, das ist das innere Heiligtum, das Innerste des Tempels. Und das ist letztendlich das Allerheiligste. Dort, wo Gott sich wirklich offenbart, nicht das Steingebäude. Du kannst eine wunderbare Kathedrale haben und die ist leer, weil Gott sich nicht offenbart. So war es mit dem Tempel in Jerusalem, der war leer. Dort war zum Beispiel im Allerheiligsten nichts mehr, weil die Bundeslade gefehlt hat. Also da ist kein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt worden, da war es nämlich leer. Und ich habe mit Interesse gelesen, wie die Juden sich beholfen haben. Die waren ja relativ, sagen wir, erfinderisch. Die haben da einfach einen Stein drin gestanden und da haben sie einfach einen Topf oder irgendetwas draufgestellt. Blut. Sie haben versucht, das nachzuahmen. Aber das Entscheidende hat gefehlt. Da war leer. Da war kein Sühnedeckel. Und das ist das Entscheidende. Dort, wo Gott sich wirklich offenbart, da ist der Tempel Gottes immer erfüllt von der Gegenwart Gottes. Das ist der Normalzustand. Wenn eine Gemeinde oder wenn ein Gläubiger richtig steht vor Gott, dann ist der Normalzustand, dass er eine Stätte der Offenbarung Gottes ist. Das muss uns klar sein. Wir würden unser niedriges Erdeleben völlig anders leben, wenn es uns klar wäre, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind und dass wir eine Stätte der Offenbarung sind. Und dass das nur ein Vorläufer ist dessen, was am Schluss passiert, wo wir dann mit Gott und Vater und seinem Sohn in diesem göttlichen Tempel lebt für alle Zeit. Aber vorher sind wir der Tempel, wo er in uns wohnt. Das ist genauso eine Stätte der Offenbarung. Das ist genauso eine Wohnung. Da steht immer in der Regel das Wort entweder klassisch für Wohnung oder aber für Zelt. Zeltwohnung. Das heißt damit die Andeutung auf die Stiftshütte. Weil Stiftshütte heißt wörtlich Zelt zur Zusammenkunft. Gut, aber wenn wir uns das angucken, jetzt sehen wir einfach etwas. Einen Tempel sah ich nicht in ihr. Das heißt, in diesem Neuen Jerusalem, in dieser Stadt, ist kein spezieller Tempel. Sondern, das heißt es, der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Jetzt haben wir durch das ganze Alte Testament durch, haben wir die Offenbarung Gottes und die bündelt sich wieder. Wer ist jetzt Gott am Schluss? Wie ist die Offenbarung Gottes? Das sehen wir jetzt am Schluss. Jetzt ist alles manifestiert. Es ist alles fertig im Himmel. Die Bibel nennt ihn Herr, Gott, Allmächtiger. Und dann steht dafür als viertes, vier ist immer die Vollzahl, das Lamm. Das heißt, die Offenbarung dieses lebendigen Gottes durch das Lamm. Wenn man jetzt rein sieht, dann sehen wir hier dieser Tempel. Das ist ein Wort, das eigentlich interessanterweise in Bezug auf den Leib Jesu Christi eigentlich in Johannes 2, Vers 21 beginnt. Dort beginnt der Herr Jesus uns zu offenbaren, was wir jetzt in der Offenbarung sehen, der Endzustand. Und hier beginnt er bereits zu erklären und sagt, ich lese schon ab 19, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, ich könnte mal übersetzen, dieses Heiligtum, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Er sagt, diesen Tempel kann man abbrechen. Das ist klar, warum kann man den abbrechen? Weil er nichts taugt hat. Der Tempel war sinnlos, der hat kein Allerheiligstes. Das Allerheiligste war ein leerer Raum, entweiht. Gott hat sich zurückgezogen auf Israel, schon 400 Jahre. Gott wollte sich in diesem Tempel nicht mehr offenbaren. Und das ist auch der Grund, warum die Menschen in ihrem Wahn Kathedralen bauen. Sie bauen Kirchen, sie bauen Städten in der Hoffnung, dass Gott sich dort offenbaren möge. Und sie wendet alles Sakrale an. Ich war schon im Bauten, mir blieb die Luft weg. Das waren Meisterwerke. Aber das Problem war, die waren leer. So, weil Gott sich nicht drin geoffenbart hat. Das ist ein Riesenproblem. Aber hier ist der Tempel. Er sagt, brech ihn ab. Und dann sagt er, in drei Tagen will ich ihn aufrichten, nämlich das Heiligtum. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden. Du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes, vom Allerheiligsten seines Leibes, von der Gemeinde, die er aufrichten will, die der Tempel ist und die dann in den großen Tempel mündet, der selber aus Gott, dem Vater und seinem Sohn besteht. Und da kommt die große Offenbarung, er sagt, diese Tempel, diese Heiligtümer sind uninteressant. Wisst ihr, unser Raum hier ist besonders heilig. Es hat Gemeinde gegeben, die haben zu ihrem Versammlungssaal der Tempel gesagt. Also ich habe schon oft gedacht, am Sonntag beim Proberäumen, denke, naja, für den Tempel ist etwas, die Rohre sät und die Kabel und so, es ist also schon ein sehr praktischer Raum. Also dass man hier übergeistlich wird, denke ich, ist wohl nicht so ganz gegeben. So, und das ist einfach sehr hilfreich. Ich kann mich erinnern, wo wir die erste Taufe durchgeführt haben, die war ihre Garage. Das war gar nicht falsch, das kommt auf die Taufe her und nicht auf den feierlichen Akt, auf den Gehorsam. Und hier haben wir wieder das Gleiche. Gott sagt praktisch, letztendlich, er will sich offenbaren. Und dort, wo sich Gott offenbart, dort gilt's. Und alles andere ist zweitrangig. Das ist auch heute der Fall. Das ist auch für uns heute wichtig. Dort, wo Gott sich offenbart, dort gilt's. 1. Korinther 3, 16. In die Lehrbriefe wird dann die Bibel sehr deutlich. Und sie sagt, dass das vom Herrn Jesus tatsächlich durch das Getauftwerden mit dem Heiligen Geist, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes realisiert wurde. Er sagt hier, wisst ihr nicht, jetzt kommen wir gleich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Er sagt, wisst ihr nicht. Er sagt nicht, spürt ihr nicht. Fühlt ihr es nicht. Man fühlt es nicht. Das ist eine Tatsache. Und zwar aus dem Grund, weil der Geist kein Empfinden hat wie Gefühl. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und überall, wo ich jetzt lese, steht das Wort Heiligtum. Naos, Allerheiligstes. Das gleiche wie praktisch in unserem Text. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdorbt, den wird Gott verdorben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und er seid ihr. Das heißt, er sagt hier, die Stätte der Heiligkeit in diesem Zeitalter, das Zeitalter geht bis zur Entrückung. Unser Zeitalter geht von der Ausgießung des Heiligen Geistes bis zur Entrückung. Die Stätte, der Tempel, das Allerheiligste, der heiligste Ort auf dieser Erde, ist die Gemeinde. Und zwar die Herzen der Gläubigen. Wenn man sich dessen einmal bewusst wird, dann verändert man sein Verhalten, sein Sozialverhalten, sein Leben, seine Nachfolge. Wenn man sich bewusst ist, du persönlich bist eine Stätte der Offenbarung. Du als Gläubiger bist der Tempel des Heiligen Geistes und bildest diesen großen Tempel, der dann im Neuen Jerusalem in der Tempel mündet. Dann bist du selber in Gott hineinversetzt als Normalzustand. Das ist ungeheuer. Aber das Entscheidende ist, alles, was wir haben in der Offenbarung, ist jetzt schon da. Und das geht's mir. Schwesensmäßig alles schon da. Der Tempel ist da. Der mündet bloß. Wenn man sich das einmal bewusst ist, dann verändert man hier sein ganzes Denken. Und die Bibel sagt nicht, wenn ihr heilig genug lebt, dann seid ihr ein Tempel des Heiligen Geistes. Sondern sagt als Tatsache, ihr seid es. Das ist ein Fakt. Das ist Tatsache. 2. Korinther 6, 16. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen, und jetzt kommt das Geheimnis der Gemeinde, und unter ihnen wandeln, und ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum sondert euch ab. Das ist der Grund. Das heißt, Gott hat ein Doppeltes. Das heißt, Gott wohnt zuerst einmal in uns als Tempel des Heiligen Geistes. Das ist das Herz des Einzelnen. Und wir zusammen bilden die große Gemeinde, und das manifestiert sich in der Ortsgemeinde, und dann will Gott sich ein zweites Mal offenbaren. Das heißt, Gott offenbart sich zweimal. Einmal in meinem Herzen durch den Heiligen Geist, indem er Wohnung macht, und das zweite Mal offenbart er sich, so wie es hier steht, er will unter ihnen wandeln. Das haben wir ja studiert in Offenbarung 2 und 3, wo immer wieder heißt, der inmitten der Leuchter wandelt. Er offenbart sich also nochmals in der Gemeinschaft der Heiligen, in diesem Zusammenschluss, wo Menschen gewaschen durch Jesu Blut praktisch zusammen sind. Dort offenbart er sich das zweite Mal. Das heißt, wir haben eine doppelte Offenbarung. Einmal in unserem Herzen, einmal in der Gemeinde. Das ist auch der Grund, warum eine Gemeinde als solches, auch Ortsgemeinde, so wichtig ist. Weil sie genauso wie ein Herz eine Stätte der Offenbarung Gottes ist, weil sie genauso wie ein Herz das Heiligtum hier auf dieser Erde ist. Und darum soll auch die Gemeinde bestimmte Dinge tun, bestimmte Dinge darstellen, darf bestimmte Sünden nicht dulden, muss sich selber absondern, muss innerlich und äußerlich abgesondert sein. Das hat alles mit dem zu tun, weil Gott sich offenbaren will. Wisst ihr, mit dem kann man nicht spielen. Ich sage es dir nochmals, einzig was ich fürchte in der Gemeindearbeit, ist, dass Gott einen Leuchter umstößt. Wenn Gott einen Leuchter umstößt, dann kannst du machen als Mensch, was du willst. Das ist vorbei. Ich habe es zu oft erlebt. Ich bin noch nicht einmal ganz 30 Jahre gläubig, aber ich habe in diesen langen Jahren, ich habe sie fallen sehen. Ich habe die Gemeinde fallen sehen. Ich habe gesehen, wie Gott die Leuchter umstoßt. Und ich glaube, dass ich ein gewisses Gespür habe und merke, wenn es wackelt. Wo ist mir kalte Buckel runter, Gott, wenn ich schon gesehen habe, dass bei uns gewackelt hat. Dann musst du alles tun vor Gott und notfalls auch vor Menschen, dass es nicht mehr wackelt. Ist immer entscheidend, dass vor Gott ja alles klar ist, weil Gott ist der, der eine Gemeinde baut, Gott ist der Gemeinde aufrichtet, Gott stößt auch die Leuchtung. Das muss uns klar sein. Er ist es, der hier letztendlich alles tut. Und wenn man dann in 1. Petrus 2, Vers 4 geht, dann sehen wir wieder diese doppelte Offenbarung. Einmal in uns, einmal in unserer Mitte. Die wird letztendlich getragen von den Einzelpersonen. 1. Petrus 2, Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das heißt, wir sind die lebendigen Steine und durch uns geschieht es. Ist euch das klar, was das heißt? Das muss ich einfach vergegenwärtigen. Du kommst am Sonntagmorgen oder du kommst heute Abend in die Versammlung der Heiligen. Du hast irgendeine Bitterkeit, irgendwas in deinem Herzen. In dem Moment denkst du der Heilige Geist persönlich. In dem Moment bist du verantwortlich persönlich, dass zum Beispiel die Heiligkeit Gottes sich nicht durchsetzen kann, dass bestimmte Wirkungen nicht da sind. Das ist immer unser persönliches Problem. Wisst ihr, eine Gemeinde bildet sich aus einzelnen Steinen. Wenn die alle funktionieren, dann ist überhaupt kein Problem. Problem wird es, wenn die Masse der Steine nicht mehr richtig sitzt. Dann wird es schwierig. Dann ist die Gefahr, dass ein Umstößt, der Leuchter riesengroß. Dann muss man alles tun, dass es umdreht wird. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Jetzt wird der Antichrist beschrieben. Antichrist, das griechische Wort anti ist eine Präposition, die bedeutet ja nichts anderes in der Regel als anstelle von. Bei anti denkt man im Deutschen immer dagegen, dagegen. Das steckt zwar auch drin, aber die wirkliche Bedeutung ist anstelle von. Das heißt Fälschung, Austausch. Und jetzt sieht man hier der Antichrist. Es heißt, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Er setzt sich als ein Gott in den Tempel und gibt sich als Gott aus. Das ist auch mal ein Riesenproblem. Ich habe volles Verständnis, wenn man lehrt, dass der Antichrist in Jerusalem einen Tempel baut. Habe ich volles Verständnis. Mag sein, weiß ich nicht. Bloß eins ist klar. Der Apostel Paulus, der Lehrer der Gemeinde, hat letztendlich einen Wortschatz. Und es rendiert sich auch geistlich manchmal, den Wortschatz eines Apostel Paulus zu untersuchen. Und es ist ganz interessant, dass der Apostel Paulus dieses Wort als Regel ohne Ausnahme nur für den Leib Jesu Christi benutzt. Das ist schon nichts.
Paulus benutzt es nie für was anderes wie für den Leib Jesu Christi. Und das würde bedeuten, dass der Geist des Antichristen, bevor der Antichrist kommt, bevor irgendwo in Jerusalem, irgendwo sich in einen falschen Tempel jemand reinsetzt, dass auch der Naus Gottes vom Antichristen und von diesen Kräften unterwandert wird. Das heißt, dass die Gemeinde unterwandert wird. Ich habe es nie verstanden. Aber in der Pfingstbewegung ist mir es dann bewusst geworden. Und zwar, wo ich gesehen habe, was passiert. In der Pfingstbewegung bist du in einer Versammlung. Die Atmosphäre wird verdichtet. Das sind viele Wiedergeborene, dass ich das betonen möchte. Es ist nicht so, dass da lauter Ungläubige sind, sondern das sind teilweise irregeleitete Gläubige. Da hat es viele Gläubige. Charismatisch ist wieder was ganz anderes. Aber ich meine jetzt ausdrücklich eine konservative Pfingstgemeinde. Jetzt passiert etwas. Es kommt eine falsche Weissagung. Die Weissagung lautet, mein Sohn, mein Kind, mein Volk. In der Ich-Form redet der Person an. So wie es das Neue Testament gar nicht kennt in der Form. Redet ihre Person. Und gibt sich als Jesus aus. Großteils ist Verfälschung, ist nicht Jesus. Falscher Geist. Und jetzt geht Gläubige hin, die zum Leib Jesu Christi gehören, zum Nahus. Das habe ich auf Mug erlebt. Und beginne zu beten. Und man betet aus dem Grund ja auch in der Pfingstbewegung in der Regel nicht Herr Jesus, sondern man sagt bloß Herr. Man sagt bloß Jesus oder bloß Herr. Aber das, ich habe mir zuerst angewöhnen müssen, weil ich raus bin aus der Pfingstbewegung, zu sagen, Herr Jesus. Und dann betest du plötzlich an und sagst, Herr, ich danke, dass du zu mir geredet hast. Und jetzt, was mache ich dann? Ich bete im Prinzip diesen anderen Geist an. Und das ist genau das, was sie hier abspielt. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Da unterwandert der Teufel den Tempel des Leibes Jesu Christi. Er unterwandert Wiedergeborene, er setzt sich in den Tempel rein, lässt sich als Gott anbeten, obwohl er gar nicht der lebendige Gott ist, obwohl die Wirkung gar nicht der Heilige Geist ist. Das ist etwas Furchtbares. Das ist Katastrophe. Natürlich gibt es hier auch Dinge, die gar nichts mit dem Teufel zu tun haben, sondern nur, ich sage mal, Theater sind. Aber gell, wenn das echt ist, wenn die Stimme ein echtes Wirken eines Geistes ist, dann ist genau das passiert. Man sieht also, es ist ein furchtbarer Kampf um diesen Tempel. Im Himmel, das, was wir vorher gelesen haben, wo Gott der Vater und der Sohn der Tempel sind, da ist kein Kampf mehr. Da haben wir das Ziel erreicht, da ist alles fertig. Aber jetzt heute haben wir einen riesigen Kampf um diesen Tempel. Jetzt sagt Gott, Offenbarung 3, Vers 12, in dem heutigen Tempel, also in der Gemeinde, und wir sind ja die kleinen Tempel, die Steine, in Offenbarung 3, Vers 12 sagt er, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Das heißt, wer überwindet? Und er sagt, er wird dann nie mehr herausgehen aus diesem Tempel und auf ihn wird der Name Gottes geschrieben sein. Das ist die Gemeinde in Philadelphia. Jetzt kommt das Entscheidende. Das heißt, wenn wir heute im Jahre 2003 das lesen, dann ist es klar, wir sind die Gemeinde, die letztendlich symbolisiert wird von zwei verschiedenen Gemeinden. Von Laodicea, der abgefallene Christenheit, von Philadelphia, dem treuen Überrest, der noch überlebt hat, der noch geistlich ist, der noch Gott dient. Und man sieht hier etwas, und zwar, er sagt, wer überwindet, der soll auch eine Säule sein. Das ist Ziel Gottes für uns Gläubige. Kurz bevor die ganze Dinge voll außer Rand und Band geraten mit dem Endziel, dass wir dann im großen Tempel sind für alle Zeit. Aber hier im kleinen Tempel, im Tempel unseres Herzens und vor allem im Tempel der Gemeinde, erwartet Gott, dass wir Säulen sind. Wir haben das einmal bildlich ausgemalt, wie machen wir Säule? Wisst ihr, Säule kommt, fällt ja nicht vom Himmel, sondern Säule wird aus einem Felsen rausgehauen oder wenn man sie künstlich macht, dann wird sie gepresst, die kriegt Druck von allen Seiten, bis sie stabil und fest ist. Auch Beton, wenn man es macht, es wird immer eingeschaltet, da werden Grenzen aufgesteckt. Und genauso ist eine geistliche Säule. Eine geistliche Säule entsteht, wenn ein Mensch Grenzen kriegt, wenn er eingeschaltet wird, wenn er beschnitten wird, wenn er wirklich begrenzt wird, und wenn er nach oben hin wächst, das heißt, wenn er nach oben hin ausgerichtet ist, dann geschieht die Säule. Und jetzt sagt Gott, in diesem Tempel, in dem wir dann alle Zeit sein werden, ist euch klar, wenn man fragt, was macht ihr denn im Tempel? Ich habe noch nie einen gläubigen Prediger hören, der gesagt hat, unser Endzustand ist, wir sind immer im Tempel. Habt ihr das schon mal gehört? Habt ihr nie gehört? Aber das lehrt die Bibel. Die Bibel lehrt, dass wir alle Zeit, unser Endzustand, jeder stellt sich ja den Himmel anders vor, aber unser Endzustand ist, dass wir dauernd in einem Tempel sind. Wir sind dauernd im Tempel. wir sind manchmal zu sehr von der Tradition geprägt. Du hast so Vorstellungen vom Himmel, da denkst du, der ist wunderbar und alles so, die schöne Bild in der Kinderbibel, das ist alles. Aber wir sind immer Tempel. Wir sind immer im totalen Tempel drin. Und jetzt sagt der Herr, hier auf Erden sollst du im Tempel, der jetzt in der Endzeit da ist, nämlich der Tempel deines Herzens, und du bildest einen Stein dieses großen Tempels der Gemeinde. In diesem Tempel sollst du eine Säule sein. Das ist ein Ziel, ein großes Ziel von Gott her, dass man in dem Tempel eine Säule ist. Stabil. Wisst ihr, wenn Gott das sagt, wann brauchst du eine Säule? So klar, wenn es stürmisch wird. Du brauchst keine Säule, wenn nichts gehalten werden muss. Du brauchst Säule, du brauchst Stabilität, wenn alles wackelt, wenn es schwierig wird. Und die Endzeit ist ein Ort und eine Zeit, wo es wackelt, wo alles umkippt, wo alles schwierig wird, da brauchst du Säule, die unbeweglich sind. Und diese Säule soll im Tempel sein. Das heißt, wir müssen lernen, mit diesem Tempel umzugehen. Offenbarung 7, Vers 14, da kommen jetzt Bilder der Ewigkeit, wo du siehst im Himmel, wie so ein Tempel aussieht. Hier wird ja die große Schar aus Israel dargestellt, 7,4 in der Offenbarung, und dann kommt die Schar aus den Nationen, das heißt die Gläubiger aus den Heiden. Hier, das ist ein Bild im Paradies, im Vorhimmel. Und das haben wir ja studiert, von daher brauchen wir es nicht mehr angucken. Aber jetzt ist da was Interessantes, wenn man Vers 14 und folgende anguckt, dann sieht man etwas. Er sprach: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das ist wieder nah aus. Das heißt, man kann Gott nur dienen, wenn man Tag und Nacht gewaschen ist durch Jesu Blut. Und man kann sagen, das ist immer einseitig, immer Jesu Blut, so ist es. Die Bibel hat keine andere Botschaft. Das ist die Zentralbotschaft der Bibel. Nur durch Jesu Blut kann man Gott wirklich dienen. Und man kann nur eine Säule in diesem Tempel werden, wenn man dauernd in der Reinigung bleibt. Es hängt alles davon ab, zum Beispiel, ob ich mich gehen lasse oder ob ich konsequent in der bleibenden Reinigung bleibe, dauernd gereinigt bin durch Jesu Blut, mich auf den Altar lege, im Lichte wandle, dann in der Fülle des Heiligen Geistes lebe. Das alles wird entscheidend sein, ob ich eine Säule sein werde. Und ich sage es einmal so, im Himmel, in diesem Tempel, den wir vorher gesehen haben, dort ist kein Kampf mehr. Das ist der Normalzustand. Schon unsere Wohnung, schon unser Hause. Aber hier, sagt die Bibel ganz klar, hier ist ein Kampf. Und der Kampf, Geschwister, der geht um den Tempel. Um mein und dein Tempel ist mein und dein Herz. Der Kampf geht in der Endzeit um unser Herz. Und der Kampf geht um den großen Tempel, um die Gemeinde. Und ich sehe die Gemeinde kippen, eine nach der andere. Der Kampf geht auch um die Gemeinde. Das wirklich klar stehende Gemeinde mit Menschen, die gewaschen sind im Blute des Lammes, die wirklich kleine Tempel des Heiligen Geistes sind, dass die bestehen. Wisst ihr, wenn man das Wort Nahaus weiter studiert und guckt sich Offenbarung 11, Vers 1 an, dann sieht man was Erschreckendes. Mach ich dich auf und misst den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Das heißt, er sagt, da ist wirklich ein Heiligtum. Und er sagt, miss es. Und das ist kurz vor der Entrückung. 15 Verse später geschieht die Entrückung. Und jetzt sagt er hier, aber der Vorhof, der außerhalb des Tempels ist, lass aus. Da kann man genauso übersetzen, wirf hinaus. Und miss ihn nicht, denn es ist den Heidenvölkern gegeben worden. Sie werden die heilige Stadt zertreten, 42 Monate lang. Bildhaft dargestellt. Das heißt, der Kampf um dieses Heiligtum ist von letzter Bedeutung. Und das, was hier passiert in der Direktebene, ist das, was im Geistlichen passiert. Der Vorhof überlebt nie. Alles, was Vorhofschristentum ist, geht unter. Es wird zerstört. Es wirft Gott raus. Das ist das, wo der Leuchter fällt. Alles macht Gott alles kaputt. Und zwar zu Recht. Es überlebt nur. Jetzt können wir ja sagen, ja, das passt doch gar nicht vom Bild her. Allerheiligste, wir sind das Allerheiligste. Ja, was ist denn das? Hier der Tempel, das ist doch Heiligtum und Allerheiligstes. Und das ist wieder der Irrtum. Laut Hebräer 10 ist der Leib Jesu Christi und ist der Tempel im Himmel nicht mehr aus Heiligtum und Allerheiligstem bestehend. Der besteht nicht mehr aus Heiligtum und Allerheiligstem, sondern der Vorhang ist weg. Das heißt, da ist jetzt Allerheiligstes. Der Sühnedeckel, das Blut und der Leuchter, die Gemeinde sind jetzt in einem Raum. Das heißt, es gibt geistlich gesehen in der heutigen Zeit nur noch ein Allerheiligstes. Und ein Gläubiger lebt entweder im Allerheiligsten oder gleich im Vorhof oder gar nirgends. Das heißt, wir sind jetzt im Allerheiligsten. Heiligtum und Allerheiligste ist vereinigt durch Jesu Blut. Wenn ihr nachlesen wollt, Hebräer 10, ab 19. Und hier muss man jetzt einfach ganz nüchtern sehen, Gott benutzt auch den Tempel jetzt in der Offenbarung. Das ist wieder wichtig. Wie benutzt er ihn in der Offenbarung? Er benutzt ihn, um zu zeigen, was ist denn jetzt, nachdem die Gemeinde entrückt ist. Jetzt benutzt er diesen Naos, diesen Tempel, nachdem die Gemeinde entrückt ist, um durch diesen Tempel praktisch Dinge darzustellen. Das Erste, was er hier darstellt, in Offenbarung 11, und zwar, das sieht man jetzt hier in Vers 19, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Jetzt kommen die Zeichen. Das heißt, er stellt jetzt in diesem Tempel etwas dar, und zwar er zeigt, dass es Heil zu Israel gibt. Plötzlich taucht Israel im Tempel auf. Das heißt, es ist dieser Einschub, wo die Märtyrer aus Israel gerettet werden. Also Gott zeigt immer im Tempel an, was gerade dran ist. In Offenbarung 14, Vers 17 zeigt er wieder im Tempel an, was gerade dran ist. Ein weiterer Engel kam hervor aus dem Tempel, der im Himmel ist. Der hatte eine scharfe Sichel. Und jetzt wird der Weinstock der Erde abgeerntet. Jetzt kommt das Gericht. Und wenn man hier genau guckt, sieht man, das ist das Gericht über Israel. Man sieht hier Maße, die in etwa dem Flächenvolumen des Staates Israel entsprechen. Das heißt, jetzt zeigt Gott wieder, was passiert in seinem Heiligtum. Dann 15, Vers 5, kommt er wieder. Nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet und jetzt zeigt er die sieben Plage. Jetzt einmal sagt Gott, so, jetzt ist die Gemeinde fertig, jetzt kommt Israel dran. Das zweite Mal zeigt er letztendlich und sagt, so, jetzt kommt das Gericht über Israel. Das dritte Mal sagt er, jetzt kommt die große Zornschale Gericht und das 7 in 16 wieder. Eine laute Stimme ertönt im Himmel, und jetzt kommen die Zornschale. Das heißt, man sieht hier immer am Tempel, was ist dran. Und das ist jetzt interessant. Nach den Zornschalen schweigt die Bibel vom Tempel, und dann kommen wir sofort zu unserem Vers, Offenbarung 21, 22. Das heißt, nach dem Zorn Gottes ist nur noch eines dran, letztendlich die Gemeinde. Dann hat Gott hier in dem Tempel nichts mehr vor, als dass die Gemeinde letztendlich in diesem heiligen Tempel seiner selbst, so muss man es nennen, dann lebt. Ihr versteht, der Tempel beginnt in ganz kleiner, in Israel. Er begann in ganz kleiner, im Salomonischen Tempel. Er begann in der Stiftshütte, das war der Vorläufer. Er geht in den Salomonischen Tempel, er geht bis hin zum Tempel des Heiligen Geistes, zu unserer Herzen, zu der Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Tempel, das muss klar sein. Wisst ihr, man kann mit der Gemeinde nicht umgehen wie mit dem Turnerbund, darf ich mal so sagen, oder mit dem Fußballfrei. Sondern die Gemeinde ist eine heilige Stätte. Es ist eine Stätte der Offenbarung. Da gelten andere Gesetze, andere Regeln, andere Richtlinien, andere geistliche Linien. Da darf man nicht menschlich denken. Wir sind heute der Tempel des Heiligen Geistes, unsere Herzen. Wir bilden durch die Gemeinde den Tempel auf dieser Erde. Im Himmel dann in dem Tempel, da ist kein Thema mehr. Da ist der Vater und der Sohn selber der Tempel. Unser Endzustand ist im Tempel. Oder in Christus, könnte man es auch nennen. Wir sind dort. Und Es wäre jetzt interessant, Gott sagt ja so, das ist die Stadt, die wird von den Gläubigen selber gebildet, das sind wir, und im Zentrum ist dieser Tempel, und wir scharen uns um den Tempel, wir sind im Tempel, wir sind wahrscheinlich um den Tempel rum. Sie beschreibt es örtlich nicht sehr genau. Es wäre jetzt interessant zu sehen, was hier passiert. Er sagt auf jeden Fall, es ist kein Tempel mehr, sondern der Tempel, die Stätte der Offenbarung, die Stätte der Anbetung, ist alles Gott Vater und Gott der Sohn selber, die persönlich hier sind. Wir sind mit dabei. Wir sind dabei, ist unser Zustand. Das heißt, wenn wir jetzt in Christus sind, dann ist das nachher der Normalzustand. Und jetzt kommt was anderes. Wir sind nicht nur dann in der Stellung in Christo, die sich dann manifestiert durch den Tempel, sondern Gott ist in unserer Mitte. Das ist das Gewaltige. Das Volk Gottes ist da und Gott ist wie im alten Bund wieder in der Mitte. Das, was dort schattenbildlich war, kommt jetzt zur vollen Reife. So sind wir letztendlich immer Zustand, wo unsere Wohnung praktisch in der Gegenwart Gottes ist. Wir sind in der dauernden Gegenwart Gottes. Wir sind in der dauernden Gegenwart des Tempels. Das heißt, das ganze Leben ist dann nur noch ein einziger Gottesdienst. So muss man sich das vorstellen. Dass Gott sei alles in allem. Das dürfte die Beschreibung sein. Wenn wir in Christus sind und er in uns und der Tempel da ist, dann ist alles eine Einheit. Und die wird jetzt hier bildlich beschrieben, kann man sich nicht vorstellen, ist ja egal. Aber das Ziel, der Endzustand, wo die Gemeinde sich letztendlich wiederfindet, ist dieser Tempel. Sie hat wieder im Zentrum einen Tempel. Gut. Das nächste, was hier Gott zeigt, er sagt, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel. Und wir sehen jetzt nachher, dass die Stadt auch kein Licht mehr braucht. Das Nächste. Die Stadt braucht keine Sonne. Die Stadt braucht nichts mehr. Sie wird vollständig von dieser Offenbarung Gottes bedient. Das heißt, Gott ist der Tempel. Das Lamm ist das Licht. Ist interessant, dass die Bibel wiederum diese Rolle Jesus zuordnet. Das heißt, es ist alles. Aus dem Zentrum dieser Stätte, dieses Tempels, kommt praktisch alles raus. Gut. Wenn man das in Kinderbibel darstellen wollte, dann wäre es relativ einfach. Dann müsstest du im Prinzip nichts anderes darstellen, wie das alttestamentliche Israel. Du müsstest nichts anderes darstellen. Du müsstest praktisch ein Volk Gottes, ein riesen Volk Gottes darstellen und in ihrer totalen Mitte im Zentrum ist der Tempel. Das sagt natürlich die Bibel, das ist wieder ein Geheimnis. Wir selber sind ein Teil dieses Tempels. Wie das alles geht, lasse ich einfach mal aufstehen. Es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen hier. Aber es wird etwas Herrliches sein. Und jetzt offenbart sich Gott und sagt, der Gott, der sich durch das Lamm geoffenbart hat und der Gott, der hier letztendlich diesen Tempel ausmacht im Himmel, das ist Herr Gott, der Allmächtige. Das heißt, hier wird Gott klassifiziert. Und das ist wieder was, wenn man jetzt wieder am 1. Mose herstellt, dann geht diese Offenbarung Gottes als Herr, Gott Allmächtiger, geht dort vom 1. Mose bis zum Schluss. Wenn man jetzt einmal das anguckt, dann sieht man, wie das stufenweise systematisch bis zur Endstufe in diesem Allerheiligsten, nämlich im Tempel im Himmel, sich letztendlich entwickelt. In 1. Mose 17, Vers 1 heißt es, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei tadellos. Und dieses Wort, das hat der Bunyan hat es wunderbar dargestellt. Das heißt El Shaddai im Hebräischen. Und da hat er außer seiner Pilgerreise hat er noch ein zweites gemacht, wie hier der Krieg ist um diese Stadt und da ist der König, ist El Shaddai, nicht Jesus. Und hier sieht man etwas, hier ist der Bund mit Abraham. Das heißt, alles, was dieser Gott auch bezüglich seines Tempels tut, hat in der Regel Bündnischarakter. Das heißt, Gott ist nie so wie ein Mensch ist, autonom, sondern Gott ist immer so, dass er Verträge schließt. Bündnis, Diatheke, im Griechischen ist ein Vertrag, ein Bündnis. Das heißt, er schließt der Vertrag mit den Gläubigen. Der Bund in Jesu Blut. Und der Vertrag hat immer zwei Seiten. Der hat Verpflichtungen, der hat Zusage von Gott, was er tun wird. Das nennen wir die Verheißungen. Also alles, was vom Vertrag her Gottes Seite ist, ist Verheißung. Und alles, was von Seite des Menschen zu erfüllen ist für diesen Vertrag, ist der Befehl Gottes, wo der Imperativ, die Befehlsform in der Bibel kommt. Scheint ganz einfach. Du musst nur gucken in der Bibel, wo ist Verheißung, das ist Gottes Vertragsseite, und wo ist der Befehl, das ist deine Seite. Du musst nur gucken, alles, was Gott tut, da brauchst du überhaupt nichts tun, da brauchst du auch nicht dafür beten, da musst du nur dafür danken, sich darauf freuen und das ausleben. Aber alles, wo der Befehl ist, da musst du gehorchen. Also so einfach spielt sich das ab. Das heißt, Gott schließt bezüglich dieses Tempels, und der Tempel, mich nochmal betonen, sind heute wir. Im Endzustand ist Gott der Vater und der Sohn selber der Tempel. Und das ist unsere letzte Stätte, das Lagern um den Tempel, so wie Israel sich gelagert hat. Wir sind dann Glieder dieser neuen Stadt. Aber hier sieht man, es beginnt mit einem Bund. Gott schließt einen Bund, einen Vertrag. Und im heutigen Zustand des Tempels des Heiligen Geistes, unserem Herz, haben wir auch einen Vertrag. Wir haben die Verheißungen, alles was Gott tut, und wir haben den Vertrag, wo Gott sagt, dass wir tun sollen. Das müssen wir beachten, das gehört dazu. Herr Gott der Allmächtige, dieser lebendige Gott schließt Verträge. 1. Mose 35, 11, ist dort, wo er sich dem Jakob offenbart. Das heißt, Gott benutzt auch diesen Ausdruck gezielt. Ich habe jetzt bloß ein paar rausgegriffen. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, sei fruchtbar und mehre dich. Das heißt, er offenbart sich hier als der Gott, der Allmächtige. Das ist sein Titel. Und jetzt sagt er, sei fruchtbar und mehre dich. Und das hat auch eine geistliche Bedeutung. Das heißt, Gott, wo Gott wirkt, ist immer Leben, auch geistliches Leben. Das heißt, Evangelium ist nie Selbstzweck, da man sich um sich selber dreht. Wisst ihr, und Gottes Leben ist überraschend. Ich bin total überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie Gott handelt und was im Reich Gottes so alles passiert. Ich habe jetzt im Zug, ich habe einen Mann kennengelernt. Aber was ein Mann, das ist eigentlich gleich vom Alter her ist ein junges Bürschli. Und der ist mir aufgefallen, weil der war irgendwie extrem. Das heißt, der Bart war extrem, war alles leicht extrem. Und der ist schon provozierend immer da gestanden. Und ich bin dann auch zu bald da gewesen. Und ich bin da nicht sehr kontaktscheu, ne, mit dem halt Smalltalk gemacht. Das heißt, nur geredet. Also haben wir geredet und da hat er mir erzählt, also ganz heiße Vergangenheit. Früher DDR und halb ein bisschen militant. Das ist also hochinteressant. Und ich bin dann mit ihm ins Gespräch gekommen. Na, irgendwann hat er gefragt, ob ich eine Bibel bringen soll. Ja, sagt er, ja, so stinkt er, lehnt es ab. Ich finde, er dumm guckt, aber dann sagt er, ja, ich soll es ihm bringen. Jetzt habe ich es ihm gebracht. Jetzt habe ich morgen im Zug, sucht er das Gespräch. Jetzt braucht er eine zweite. Dann sage ich, ja, warum? Dann sagt er, er braucht jetzt eine zweite. Er will jetzt in der unterstreichen. Er hat jetzt schon die erste Kapitel gelesen. Und das ist das, was Gott tut. Gott ist lebendig. Und Gott wirkt durch den Heiligen Geist. Und er wirkt durch uns und er wirkt durch die Herzen von Menschen. Und da ist immer was. Das heißt, Gott will Frucht. Gott will, dass was passiert. Das muss klar sein. Gott will, dass geistlich was passiert. Gott will nicht, dass Stillstand ist. Und das ist immer so, Gott ist dynamisch, Gott lebt, er macht Bündnisse und er lebt. Wenn man sagt, Jesus lebt, dann heißt es, da passiert was. Evangelium ist keine Tradition. Dieser Gott, der die Bündnisse letztendlich schließt, der tut was. Ich bin zum Beispiel völlig überrascht, wie der Kerl reagiert. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe Zeiten gehabt, wo ich müde und faul war, den ich immer angesprochen habe. Aber okay, was Gott da macht, da ist jetzt eine Seligkeit, die war bereit, das habe ich gewusst. Aber er wirkt. Als Person, da ist was. Und das ist entscheidend. Und das muss man einfach sehen. Er macht Bündnisse, er wirkt. Und in 2. Mose 6, Vers 3, das ist eine der größten Offenbarungen im Alten Testament. Dort sagt er, im 2. Vers, und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, Yahweh. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen, als Gott der Allmächtige, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Wisst ihr, wenn man jetzt einmal guckt, in dem Tempel im Neuen Jerusalem sind die ganzen Namen Gottes wieder vereinigt, sie sind vereinigt, Herr, Gott, Allmächtiger, er sagt, Herr, Jahwe, das war Offenbarung, Gott, dass er sich als der lebendige Gott offenbart, ist eine Offenbarung. Und dass er sich als der Allmächtige offenbart, ist eine Offenbarung. Und das vierte ist immer das Lamm, das dabei ist. Wenn man das jetzt hier anguckt, da sagt er letztendlich, dass er der Gott Abrahams, Isaaks, Jakobs ist. Das mündet in dieser Allmacht. Jetzt müssen wir einfach sehen, wenn man das mal übersetzt, Gott sagt ja das nicht umsonst. Warum sagt Gott, er ist der Gott Abrahams, Isaac, Jakobs? Können wir sagen, ja, hat sich deine Träger offenbart. Warum ist nicht der Gott Abrahams, Isaac, Jakobs und Josefs? Warum ist er bloß der Gott dieser drei? Das Ding ist relativ einfach. Wenn man mal dahinter sieht, dann sieht man, dass der Gott Abrahams immer bedeutet, laut Römer 4, dass er ein Gott ist, der sich praktisch im Glauben offenbart. Und die Botschaft ist eigentlich einfach. Er hat sich praktisch durch Glauben geoffenbart. Und im Glauben oder durch Glauben hat er, der Zweite, der Isaak, durch ein stellvertretendes Opfer, 1. Mose 21, und zwar in der Person Jakobs, als Sünder gerettet. Das ist nämlich das, was das heißt. Gott Abrahams, Isaak, Jakobs. Das heißt ganz einfach. Gott Abrahams errettet durch Glaube, Isaak durch ein stellvertretendes Opfer, Jakob den Sünder. Und das ist das, was hier passiert ist. Das ist die Offenbarung Gottes. Und das alles tut er als der Allmächtige. Er redet durch Glaube, durch ein stellvertretendes Opfer, den Sünder, als der allmächtige Gott, als Yahweh, als der Gott des Weltalls, als der Gott, der einzige Gott ist, alles andere sind Götze und Erfindungen des Teufels. Das muss uns klar sein. Er ist der Gott, der letztendlich rettet. Und das muss wieder klar sein. Er ist ein Gott, der Retterwille hat. Er will den Mensch retten. Er schließt die bloß Bündnisse, er ist nicht nur lebendig, damit man ihm begegnen kann, sondern er will retten. Das sind Offenbarungen Gottes. Und das ist das, was er im Himmel sagt. Er sagt, Herr Gott, Allmächtiger. Und wenn man jetzt durch die Bibel das verfolgt, sieht man, dass das genau diese Charaktereigenschaften sind, die der rettende Gott hat. Das heißt, Gott hat sich nicht verändert. Und am Schluss ist nur, es hat sich manifestiert. Das ist genau das, was er praktisch immer tun wollte. Von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Sein Charakter. Gut, im Griechischen heißt das Wort nur Allmächtige, das ist auch interessant, Pantokrator. Die orthodoxe Kirche stellt Jesus da und als Pantokrator, als Weltherrscher dar, wie er auf der Weltkugel sitzt oder Weltkugel in den Händen hat. Aber wenn man jetzt ins Alte verlässt und ins Neue Testament reingeht, in 2. Korinther 6, Vers 17, Und den Allmächtiger wieder erguckt, was er im Neuen Testament offenbart. Also nochmal, das ist der Gott, der im Himmel dann unser dauernder Partner ist. Partner ist der falsche Ausdruck, der unser dauerndes Gegenüber ist im Himmel. Das ist der Gott, der sich durch Jesus offenbart hat. Der Gott, der sich durch das Lamm offenbart. Bei dem wir in seiner Gegenwart als Dauerzustand wohnen werden. Unser Zustand ist angesichts des Tempels, die ganze Zeit. Und er sagt hier Name, er sagt zum Beispiel der Allmächtige, jetzt muss es klar sein, was das bedeutet, neutestamentlich, wenn man das Allmächtiger guckt, dann haben wir die Bedeutung für den heutigen Zustand des Tempels für unser Herz. Hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an und ich will euch aufnehmen, ich will euer Vater sein, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr. Der Allmächtige. Das heißt, diese Allmacht äußert sich jetzt im Neuen Bund plötzlich mit einer ganz anderen Forderung, mit einem ganz anderen Charakterzug. Diese Allmacht sagt Gott, ich bin allmächtig. Und jetzt kommt etwas, das der Mensch ja gar nicht sieht. Jetzt sagt er praktisch, du sollst dich absondern. Und jetzt kommt eben das, was bedeutet allmächtig für mich von der Absonderung her? Das bedeutet, dass ich es mir leisten kann, mich abzusondern, weil der mir befiehlt, mich abzusondern, allmächtig ist. Das heißt, ich brauche keine Menschenfurcht zu entwickeln, wenn ich mich absondere. Ich brauche keine Menschenfurcht zu entwickeln, wenn ich zur Sünde Nein sage, sondern das ist was Normales. Ich kann mir das leisten und die anderen haben keine Macht über mich, weil er der Allmächtige ist. Das ist es. Er verbindet es immer mit Tatsache. Ist jetzt interessant, wie ausgerechnet am Forderungskatalog der Absonderung am Schluss steht, ich bin der Allmächtige. Und das nächste ist Offenbarung. Vor allem in der Offenbarung möchten wir es auch angucken, weil das ist ja unser Studieobjekt. Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der da ist. Und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Jetzt kommen wir zum gleichen Gedanke. Anfang und Ziel. Das muss klar sein. Der Gott, mit dem wir alle Zeit in diesem heiligen Tempel, nämlich in seiner persönlichen Gegenwart sein werden. Der Gott, dem wir dienen, dessen Tempel wir heute sind und bei dem wir alle Zeit sein werden, der in unserer Mitte der Gläubige sein wird als Tempel. Der Gott schließt Verträge. Der Gott will retten. Der Gott will Absonderung. Wisst ihr, was der Gott noch will? Alpha und Omega. Anfang und Ende. Erster, letzter Buchstabe des Alphabets. Er will unser Ein und Alles sein, unser Anfang, unser Ende. Ich sage es mal ganz anders. Gott ist eindeutig, laut dem Zeugnis der Schrift, eifersüchtig. Keine Frage. Gott sagt, er ist ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, und da sind wir wieder, dieser Gott, dem wir dann im Tempel dienen, dieser Gott ist heute der gleiche Gott und dieser Gott ist eifersüchtig. Entweder oder. Das heißt, er will alles. Er will, dass wir ihm von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte dienen. Offenbarung 4, Vers 8. Er ist der Allmächtige. Das hat wieder den Gedanken, er kann es uns befehlen, wir können es uns leisten, weil er allmächtig ist. Wir haben keinen Nachteil. Wenn wir Gott dienen, haben wir nie einen Nachteil, das ist sicher. Offenbarung 4, Vers 8. Und es kommt die Anbetung. Ich lese den zweiten Teil. Und sie rufen bei Tag und Nacht, heilig, 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 ist der Herr, Gott, der Allmächtige. Das ist der Titel vom Jerusalem, vom Tempel. Der war, der ist und der da kommt. Anbetung. Gott will Anbetung. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Er will nicht die Anbetung der Charismatiker, sondern er will richtige Anbetung. Er will echte geistliche Anbetung, so wie es in der Bibel beschrieben wird. Anbetung nach Geist, Seele und Leib. Völlige Hingabe, dass man Gott wirklich anbetet für das, was er getan hat. Wenn wir wissen, wie das geht, Offenbarung 5, dort sehen wir genau, er wird angebetet wegen dem Blut, wegen dem Opfer, wegen dem Lamm. Das heißt, Gott will Anbetung. Jetzt kommt das nächste. Gott ist eifersüchtig. Gott will Anbetung. Und einmal sagt er im Jesaja 48, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder Jeremia 48, dass er eifersüchtig ist und dass er seine Ehre keinem anderen gibt. Das heißt, wir haben Gott zu verherrlichen. Wir haben Gott zu ehren. Und nicht Menschen und nicht Bewegungen und nicht Lehrer und nicht Einstellungen, sondern wir haben Gott zu verherrlichen. Den Gott der Bibel, das ist ganz entscheidend. Das ist alledem. Warum können wir uns das leisten? Weil er allmächtig ist. Gell? Er verbindet alle diese Aussage letztendlich mit seinem Titel, der Allmächtige. hat das alles im Griff, darum können wir es uns leisten. Wir können es uns leisten, zum Beispiel keine Zeitungsartikel zu bringen. Wir können es uns leisten, stur die Person Jesu zu verkündigen. Wir können es uns leisten, einseitig zu sein. Warum? Weil Gott allmächtig ist. Wir brauchen keine Werbung machen, wir brauchen das alles nicht. In der Verbauung passiert eben das, dass dann am Ende der Zeit die Hure entsteht, die nicht mehr glaubt, dass Gott allmächtig ist und die nicht mehr glaubt, dass Gott der Gleiche ist und die nicht mehr glaubt, dass Gott immer das Gleiche tut und die nicht mehr glaubt, dass Gott immer die gleiche Offenbarung hat und die nicht mehr glaubt, dass Gott sich um Jesus dreht, um das Lamm, um das Blut, um das Opfer. Und aus dem Grund wird sie zur Hure. Sie bietet sich dieser Welt an. Und wenn man Gott wirklich dient, wenn man glaubt, dass er allmächtig ist, dann hat sich Gott nicht verändert. Wisst ihr, Gott braucht doch keine Medien, um das Evangelium zu verbreiten. Gott könnte, wenn er wollte, er lässt ja Menschen der freie Wille, aber Gott könnte, wenn er wollte, mit ein paar Männlein, was war denn Apostel für Männlein? Mit ein paar Apostel hat er die ganze Welt erreicht, so könnte er heute mit ein paar Männlein und ein paar Frauen die ganze Welt erreichen. Wäre für Gott kein Problem? Das heißt, Gott braucht das alles gar nicht. Er ist allmächtig, bloß er handelt nach seinem Heilsplatz. Muss man akzeptieren. Offenbarung 11, 17. Hier kommen wir jetzt zur Stelle mit der Entrückung. Wir danken dir, o Herr, Gott, du Allmächtiger, der du bist, der du warst und der du kommst, dass du deine große Macht an dich genommen, die Königsherrschaft angetreten hast. Das heißt, Gott ist so, dass er einen Fixpunkt hat. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, wenn Gott Menschen erwählt hat, wenn Gott Menschen gerettet hat, wenn Gott eifersüchtig ist, dann will er, dass diese Menschen irgendwann bei ihm sind. Das heißt, er zentriert das Ganze auf einen Fixpunkt, wo man dann Gott begegnet. Das heißt, er hat ein einnehmendes Wesen. Er will, dass wir letztendlich bei ihm sind. Und darum ist die Entrückung zuerst etwas vor Gott. Wo Jesus zum Beispiel zum Vater sagt, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind. Das muss man sich vorstellen. Wir sehen die Entrückung immer vor uns. Es ist immer bloß dein gleiches Leben, dass du dann entrückt wirst, dass du verwandelt wirst. In Wirklichkeit hat die Entrückung einen Grund, dass der Sohn praktisch vom Vater bittet, dass die Gemeinde ihm gehört, dass sie bei ihm ist. Das ist der Grund. Die Entrückung wird von Gott gefordert, vom Herr Jesus. Das muss ich mal vergegenwärtigen. Wir denken immer menschlich, immer von unserer Seite. In Wirklichkeit ist die Entrückung ein Vorgang, der von Gott, dem Sohn ausgeht. Der Sohn selber geht zum Vater und sagt, ich will, dass sie bei mir sind. Das ist herrlich. Das ist die Entrückung ganz anders. Da passiert der Wille Gottes. Vielleicht ist das der Grund, warum der Herr Jesus der Gemeinde entgegenkommt bis in den Luftraum. Weiß es nicht. Aber er kommt ihr ganz schön entgegen bis in den Luftraum. Er bleibt nicht im Himmel sitzen auf seinem Thron und holt sie rauf, sondern er kommt ihr entgegen. Das ist ein ungeheurer Gedanke. Das ist auch so ein Bild, wo er sagt, ja, jetzt kommt er ein bisschen Luftraum, um sie zu holen. Offenbarung 15, 3. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen, groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr, Gott, du Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Und dann kommt am Schluss, denn du allein bist heilig. Das heißt, dieser Allmächtige, weil er allmächtig ist, will er auch unser König sein. Er will, dass wir praktisch ihm unterworfen sind. Alles das können wir tun, alles das können wir uns leisten, weil er allmächtig ist. Und weil er allmächtig ist, sage ich jetzt einmal, räumt er auch mit dieser Welt auf. Nicht wir, er. Die Bibel sagt, du sollst die linke Wange hinhalten, wenn dich jemand draufschlägt. Dann sollst du die andere Wange hinhalten. Warum? Du brauchst die nicht rächen. Er sagt, lass Gott die Rache. Die Rache ist des Herrn. Und Offenbarung 16, Vers 7, dort sagt die Bibel, ja, Herr Gott, du Allmächtiger, wieder der Titel, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Das heißt, Gott löst die Gerichte aus. In Vers 14 sehen wir das wieder. Was heißt, es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises. Halt, bin ich recht? Nee. 14, ja. Die ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Das heißt, er zieht sie auch zusammen in seiner Allmacht und wird mit ihnen abrechnen in Israel. Wisst ihr, Leute wie die Politiker sind nur Marionette. Ist völlig egal, wie die heißen, sind alles nur Marionette. In Wirklichkeit lässt Gott am Teufel und dieser ganzen Weltgeschichte nur das zu, was er will. In Wirklichkeit hat er das als Allmächtiger vollständig in der Hand. Das heißt, ich kann in der Welt völlig ruhig leben. Mir ist das völlig egal, ob ein Krieg kommt oder tritt. Mir ist es nicht egal von der Folge her. Aber das ist nicht mein Problem. Sondern mein Herr, der Gott, dem ich diene, er ist allmächtig und hat das alles im Griff. Wir brauchen uns da nicht drum sorgen. Das ist sein Problem. Er wird für dich seine Sorge, so wie es angemessen ist. Es ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient, laut Malachi, besonders in der Endzeit. Da gibt es sogar aus dem Buch des Lebens ein spezielles Gedenkbuch für die Endzeit, wo Gott die Gottesfürchtige geschrieben hat und sie besonders behandelt. Das muss man sich ernstlich überlegen. Und dann muss ich ernstlich als Gläubiger überlegen, ob in diesem Gedenkbuch geschrieben ist, als wahrhaft Gottesfürchtiger. Das muss ich immer überlegen. Nämlich dann haben wir die Sicherheit, dass Gott einen auch anders behandelt. Das sind oft Dinge, wo man ein bisschen leichtfertig nimmt. Gott wird uns gemäß unserer Gottesfurcht, so wie wir ihm dienen, wird er uns behandeln. Was sagt er letztendlich im Buch Samuel? Ich werde ehren den, der mich ehrt. Und der, der mich verachtet, den werde ich verachten. Er kennt die Geschichte vom Eric Liddell, vom Olympiasieger. War ein gläubiger Mann. Ihr müsst euch vorstellen, er hat eine Dominanz gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen, im Sport, und zwar im 100-Meter-Lauf. Das war so, dass es war klar, den Mann kann keiner schlagen, das hat jeder gewusst. 100 Meter, die Goldmedaille, die war so sicher wie war eine Bank. Und dann hat es geheißen, und der Endlauf ist am Sonntag. Dann hat er gesagt, Entschuldigung, am Sonntagmorgen predige ich in der schottischen Kirche. Da kann ich nicht Olympiasieger werden, da muss ich predigen. Dann haben ihn für verrückt erklärt. Das ganze Komitee, die hat den Kopfstand gemacht, die Engländer, die waren da aus Rand und Band, waren wiedergeborener Gläubiger. Ich sage, nö. Sonntagmorgen, weil ich predige, da kann ich kein Olympiasieger werden. Und er hat dann die Goldmedaille verschenkt. Ist nicht angetreten. Und Hansen dann mit Hänger und Würger hat ihn dann im 400-Meter-Lauf antreten lassen und 400 Meter war ich sein Metier. Und dann kommt ein anderer gläubiger Läufer, läuft zu ihm hin. Geht zu ihm hin, sagt zu ihm, so spricht der Herr, ich werde ehren, der mich ehrt. Sagt, du hast Gott geehrt und er wird dich ehren. Und dann läuft der Mann ein legendärer, sagerhafter Lauf und wird Olympiasieger über 400 Meter. Und da war er, kannst du vergessen. Das heißt, Gott hat hier den geehrt, der ihn vorher geehrt hat. Gott hat den geehrt, der ihn vorher geehrt hat. Und dann passiert es. Dann danach geht er aufs Missionsfeld und stirbt als Märtyrer in China. Das ist brutal, wenn man das überlegt. Aber das ist das, wo Gott sagt, wer mich ehrt. Gott will, dass wir ihn ehren, dass wir ihm dienen. Und er ist allmächtig, wir können es uns leisten. Weil er wird Richter, nicht wir. Wir brauchen uns da gar keine Sorge zu machen. Offenbarung 19,15, er zeigt hier nochmals, dass er das vollständig im Griff hat. Aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Er wird sie mit eisernem Stabe weiden. Er tritt die Weinkelter des Grimmes, des Sonnes Gottes, des Allmächtigen. Das heißt, Gott wird in seiner Allmacht diese Erde furchtbar richten. Es muss uns einfach klar sein, wir brauchen da gar nicht noch Gerechtigkeit schreien. Das wird Gott tun. Er ist gerecht. Und dieser Gott, der so handelt, dieser Gott, der sich offenbart durch Verträge, dieser Gott, der rettet, dieser Gott, der letztendlich allmächtig ist, dieser Gott, der die Gläubiger hütet, der will, dass sie ihm dienen, der will, dass sie sich absondert, der will, dass sie wirklich ihm von ganzem Herzen, ganzer Seele zu Füßen liegen, der eifersüchtige, dieser lebendige Gott, der am Schluss, das ist der Gott, in dessen Gegenwart wir die ganze Zeit leben werden. Das endet wieder mit Offenbarung 21,22. Hebräisch, Jahwe oder ich bin, der ich bin, der lebendige Gott. Herr, Gott, Allmächtiger. Das ist ein Titel. Es rendiert sich auch jemand, die ganze Bibel mit der Konkordanz zu verfolgen, was Herr, Gott, Allmächtiger bedeutet. Und jetzt, wenn man sieht, es heißt hier, ein Tempel sage ich nicht, man hat jetzt gesehen, der Tempel ist selber der Vater und der Sohn, und der Tempel ist derzeit unser eigenes Metier, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes in der Zeit. Und dann sagt er, Herr Gott, der Allmächtige, dieser Gott, der ganz klar sein Tun offenbart, vom 1. Mose, der gar nichts Neues tut. Und dort heißt es, und das Lamm. Jetzt kommen wir zu der höchsten Stufe der Offenbarung, die Gott überhaupt gegeben hat. Ich denke, es weiß jeder, Passa-Lamm, 2. Mose 12, das Passa, durch das Blut des Lammes zieht Menschen aus der Knechtschaft in Ägypten aus in die Freiheit der Kinder Gottes. Das heißt, das perfekte Bild der Erlösung. So fängt er im Alten Testament an und offenbart seinen Sohn. Aber ich möchte ins Neue reingehen. Johannes 1,29, wenn man das begreift, wenn die das Passa begriffen hattet Und plötzlich kommt Jesus oder Johannes ruft dann und zeigt und sagt: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dann ist die höchste Stufe der Offenbarung in der Sekunde erreicht. Dann sagt er: Guck, jetzt hast du es, das Lamm, der stirbt für die Sünde, der sein Blut vergießt. Und wenn du in die Offenbarung reingehst, in der Endtempel, ins endgültigste, allerheiligste, wo wir drumherum wohnen werden, das wird unser Metier sein, wo wir leben werden. Und dort siehst du etwas, und was ist wieder dort, das Lamm? Das ist überhaupt nichts Neues. Alles alt, alles, was hier wesensmäßig ganz, ganz, ganz langsam bei uns beginnt, ist dort das Zentrum. Und wer ist das Zentrum der Gemeinde? Wer wandelt in Mitte der Leuchter? Wer ist in Offenbarung 5 im Thron Gottes? Wer ist im Zentrum? Das Lamm, immer das Lamm. Da siehst du, wie Gott immer gleich denkt, vor 1. Mose. Der Tempel ist der gleiche. Die Bündnisse sind zielen auf dasselbe. Es zielt alles auf dasselbe, das Wesen Gottes. Und es zielt auf das Lamm. 36. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Das ist ein Eigenname. Wieso, wenn die Bibel sagt, das Lamm in der Offenbarung, ist für jeden Gläubiger klar: Jesus. Er ist das Lamm. Einer der größten Titel, die es überhaupt gibt. Das Opfer für die Sünde, das Lamm, das geschlachtet ist um unsere Sünde willen. Das heißt, hier sieht man etwas, hier ist Erlösung. Ich gehe nochmal rein, 2. Mose 13, 13. Alttestamentlich. Nur um zu zeigen, dass dieser Gott immer gleich denkt. Jede Erstgeburt des Esels sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ebenso sollst du alle Erstgeburt des Menschen unter seinen Söhnen auslösen. Er zeigt hier, wenn man vom Tod gerettet werden will und erlöst werden musste, dann letztendlich geschah es durch ein stellvertretendes Opfer. Das Lamm hat sterben müssen und der Esel hat gelebt. Ein perfektes Bild. Jetzt geht Gott hin, wiederum. Wir haben ja vorher gesehen, wie er sagt, der Tempel, das alles ist hochheilig. 3. Mose 14, 13. Jetzt kriegen wir Mosaikbilder. Dort heißt es: Danach soll er das Lamm schächten. Das heißt, das Lamm wird geschlachtet. Es wird geschächtet. Schächte ist ein böses Ausbluten. An dem Ort, wo man das Sündopfer und das Brandopfer schächtet, an heiliger Stätte. Denn wie das Sündopfer, so gehört auch das Schuldopfer dem Priester. Es ist hochheilig. Das heißt, er sagt, es geschieht immer alles, alle Opfer an der gleichen Stätte. Lest du mal den 3. Mose. Ihr werdet feststellen, alle die Opfer zentrieren sich an einer Stelle. Die eine Stelle ist neutestamentlich Golgatha. Die eine Stelle ist das eine Opfer am Kreuz von Golgatha, wo der Herr Jesus stirbt. Und jetzt sagt er, das ist der hochheilige Ort. Und wenn er jetzt wieder sagt, die Gemeinde ist hochheilig, dann ist es klar. Warum ist der Ort hochheilig? Weil dort laut 1. Petrus 2 die Gläubigen mit diesem hochheiligen Opfer umgeht. Man sieht wieder, wie Gott alles verdichtet. Es geht alles zum gleichen Punkt zurück. 1. Petrus 1, Vers 19. Wieso, und in der Offenbarung, da ist das dann nur noch als, ich sage es mal im Telegrammstil gesagt, da heißt kein irdischer Tempel, Gott der Vater und das Lamm sind der Tempel. Da sagt er ganz klar, Herr Gott Allmächtiger, jetzt ist der Gott des Alten Testamentes, jetzt hat er sich manifestiert, jetzt ist er im Zustand, und dann sagt er nur noch das Lamm. Das heißt, da ist dann alles der Normalzustand. 1. Petrus 1, Vers 19, und jetzt kommt halt ein ganz entscheidender Punkt. Und zwar, es heißt hier, und ich denke, es ist nicht umsonst der Jünger, der hier gewisse Probleme zuerst hatte, es heißt hier, sondern ihr seid praktisch mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes erkauft. Durch das Blut des Lammes. Aber das ist wieder hier im Zentrum. Wenn Lamm kommt, dann heißt es erkauft. Und wenn wir jetzt sehen, wenn die Stätte, wo das Opfer ist, die Stätte, wo das Lamm ist, hochheilig ist, und wenn das alles Zentrum ist, ja, was muss dann in unserem Herzen sein? Wenn unsere Herzen hochheilig sein wollen, ja, was ist dann das, was unser Herz umtreibt? Das Lamm. Wenn das Lamm das Opfer nicht unser Herz umtreibt, dann ist es nicht hochheilig. Man sieht hier, wie das Gott alles zentriert auf diesen Punkt des Opfers. Offenbarung 7, Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm, die Rettung. Jetzt sehen wir wieder. Er sagt hier, während der Gemeindezeit, die Rettung ist von Gott, dem Vater, durch das Lamm. Und was ist am Schluss? Du hast Gott, der Vater, und du hast das Lamm. Ist immer das Gleiche. Und es geht Gott um Rettung. Es geht Gott um Rettung durch Jesu Blut. Darum sagt er von der Gemeinde, ich werde es vorher schon gelesen, das sind die, die ihre Kleider gewaschen haben und sie haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Das ist immer das gleiche Zentrum. Und wenn du im Himmel das Lamm siehst, wenn ich Lamm lese, in der Offenbarung am Schluss im Tempel, Lamm, dann denke ich an Blut. Wenn ich an Blut denke, dann denke ich gewaschen, dann denke ich an Erlösung. Das ist eine Kette, die sich in meinem Hirn automatisch abspult. Sobald ich Lamm lese, denke ich nur noch eins. Jesus, Blut, Opfer, Golgatha, weiß von der Sünde, dann hast du den ganzen Plan. Darum sagt Gott bloß Lamm. Wenn du bloß Lamm sagst, ist schon alles klar. Am Anfang der Offenbarung führt es nur ein bisschen auf und sagt, das Lamm, das geschlachtet wurde. Am Schluss sagt er bloß Lamm. Versteht jeder. Und ich denke einfach, das ist das, jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen. Wenn das alles das Zentrum des neuen Tempels ist, weißt du heute, wir sind eine Vorstufe. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn dort sich alles auf diese Dinge konzentriert, auf den Naos, aufs Heiligtum, auf Gott, den Herrn, den Allmächtigen, wenn sich das auf das alles konzentriert, was wir vorher gelesen haben, und der Mittelpunkt des Lamm ist, dann muss das auch heute bei uns der Fall sein. Dann muss ihre lebendige Gemeinde, das im Zentrum stehen. Dann muss ihr Herz, das Gott dient, auch das im Zentrum stehen. Wisst ihr? Aber es steht halt nicht im Zentrum. Ich habe wieder einen Brief gekriegt. Man schickt mal wieder jemand seine Hobbys. Kommt laufend vor. Kriegt immer wieder die Hobbys der Gläubigen zugeschickt. Mir schickt kein Mensch ein Briefle oder eine Schrift über das Lamm. Doch, ein Bruder hat mir es geschickt, muss ich sagen, zur Ehre des Bruders. Ein Bruder hat mir ein wunderbares Heft geschickt über Jesus. Aber 90% schickt mir ihre Hobbys und nicht das Zentrum. Und das ist ein Problem. Das heißt, die Gemeinde muss lernen, zu denken, wie es im Himmel sein wird. Wenn wir jetzt in der Offenbarung lesen, was Zentrum ist, dann haben wir hier den Naos, der Tempel, das Heiligtum und das Lamm. Und im Zentrum die Anbetung Gottes. Also müsste es bei uns nicht abspielen. Offenbarung 12, 11. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Seelenleben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, wenn ich wieder Lamm sehe, dann weiß ich kann nur überwinden durch des Lammes Blut. Das heißt, an dem wird alles hängen. Bis jetzt können wir sagen, ist das nicht primitiv? Da dreht sich ja mein ganzer geistlicher Kampf eigentlich immer bloß darum, Sünde ja, Sünde nein. Genau so ist es. Ich kenne keinen anderen Kampf. Der Kampf kommt bloß um meine Sünde ja, Sünde nein. Tatsünde, Gedankensünde, Wesensünde, das geht. Das ist Kampf um Sünde. Bis der Adam hat alles kaputt gemacht. Entschuldigung. Ich weiß ja nicht, ob wir ihn kennen werden. Ich weiß, wenn ihr wisst, was mir alles vorgekommen hat, was ich dem sagen würde, aber. Wisst ihr, das Ding wird so sein, dass wir im Himmel gar nichts sagen können. Da sind wir so fasziniert von der Herrlichkeit Jesu, dass uns der Adam gar nicht mehr interessiert. Wenn ich rein menschlich denke, würde ich zu dem Mann hingehen und sagen, das haben wir wahrscheinlich gedacht. Aber das wird im Himmel kein Thema sein. Wenn ihr im Himmel einmal die Szene lest, dann seht ihr vom Adam nichts mehr, dann interessiert euch niemand mehr. Sondern sobald du den Himmel öffnest, Offenbarung 4, 5, was siehst du? Strahlen! Sobald du Offenbarung 21 öffnest, sobald du Offenbarung 22 öffnest, was siehst du? Strahlen! Ein herrlicher Tempel und im Zentrum des Tempels ein Lamm. Und das wird sein, was im Himmel ist. Da hört das menschliche Denken völlig auf. Vielleicht gut so. Offenbarung 13, 8. Deren Namen geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet ist von Grundlegung der Welt an. Das heißt, das Lebensbuch des Lammes. Es ist nicht das Buch des Lebens, wie immer gesagt wird. Wisst ihr, alle sagen das Buch des Lebens. Falsch. Es ist das Lebensbuch des Lammes. Ich und du, wir haben Leben durch des Lammes Blut. Also ist das Lebensbuch des Lammes. Nur das, was vom Lamm kommt, gibt Leben. Alles andere ist letztendlich zweitrangig. Gut. Jetzt kommt natürlich wieder das Gleiche, wie beim Tempel kommt. Jetzt zeigt Gott, was das Lamm auch nach der Entrückung tut. Wir haben ja vorher gesehen, nach der Entrückung, wenn der Tempel geleert wird, nimmt Gott einfach den Tempel als Darstellungsort, um darzustellen, was passiert. Und jetzt siehst du wieder, was nach der Entrückung passiert. Offenbarung 14,10. Wahrscheinlich erschütternd. Er wird von dem Blutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, diese Menschen, die der Antichrist anbeten, die werden gequält werden vor dem Lamm. Wir müssen das Bild Jesu verändern in unserem Kopf. Er ist nicht nur unser Erlöser, dem wir zu Füßen liegen, sondern das Lamm. Wenn man das Lamm nicht will als Erlöser, dann wird er der sein, und das wird wahrscheinlich für die Menschen mit das Schlimmste sein, dass sie vor dem Lamm gequält werden. Sie werden nämlich sehen, dass sie hätten erlöst werden können. Sie werden nicht vom Löwe von Juda, vom Richter gequält, sondern sie werden vor dem Lamm gequält. Ich denke, das ist das Brutalste. Du wirst gequält vom Erlösen, du hättest erlöst werden können, hast nicht gewollt. Das ist brutal, wenn man sich das überlegt. Offenbarung 15,3. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes. Das heißt, der Lobpreis, das Lied des Lammes, im Alten Testament, wir haben Pharisäer gesagt, wir sind Jünger Moses, wir singen das Lied des Lammes, wir sind Jünger Jesu. Das heißt, das Lied des Lammes, alles, was wir hier in der Gemeinde, letztendlich vor Gott her, ein Lobpreis, von dem, was Gott als Ehre gebracht wird, alles, was die Menschen umdreht, wann singt der Mensch, wenn es ihm wohl ums Herz ist, wenn er dankbar ist, wenn Freude kommt, Lamm. Die Freude des Gläubigen ist das Lamm. Wisst ihr, warum ich wild, wenn ich das höre, Sinn des Lebens, so ein Unsinn. Was Sinn des Lebens, was soll der Quatsch? Fragt mich einer, ob ich leben will, keiner. Mich fragt doch keiner, ob ich mir sinnvoll einrichten will. Mich fragt mein Beschäftigter, ob es mir so gefällt, ob das so sinnvoll ist. Mich fragt keiner, ob das alles sinnvoll ist, was ich mache. Sondern ich bin da reingestellt, ich habe gar keine Wahl. Das ist keine kleine, ich sag's mal, angenehme, heile Welt, wo ich den Sinn des Lebens suchen kann. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod, so sage ich das. Und in diesem Kampf auf Leben und Tod, das sagt Offenbarung 17, Vers 14, sie werden mit dem Lamm Krieg führen, das Lamm wird sie besiegen, denn er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm, mit dem Sieg, sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Das heißt ganz einfach, wir haben hier den Sieg. Ich habe den Sieg durch das Lamm. Es geht nicht um den Sinn des Lebens, sondern es geht darum zu überwinden. Es geht darum, Sieg zu haben. Es geht darum, letztendlich durch Jesus nicht unterzugehen. Und das ist das, was Gott gibt. Und das ist das, was im Tempel dann der Normalzustand ist. Da ist passiert. Jetzt sind wir im Vorläuferstadium. Jetzt geht es um diesen Sieg. Und 19,7, Hochzeit des Lammes, das ist dann, wo es endgültig wird, wo wir dann letztendlich in den Himmel gehen. Offenbarung 21,9, die Braut des Lammes, wir haben es studiert. Das ist das, wo sich Gott drum dreht. Er wird sich auch im Himmel noch um die Gemeinde drehen. Das heißt, Gott kümmert sich im Himmel um die Gemeinde. Wie das geht, weiß ich nicht. Aber die Gemeinde ist ein ungeheuer wichtiges Gebilde. Wir haben hier auch gesehen, die Grundsteine, wie die Gemeinde gebaut wird. Wir haben es ja gesehen, Offenbarung 21, 14. Und dann sehen wir wieder Offenbarung 21, 27, das Lebensbuch des Lammes. Offenbarung 22, 1, Ströme des Lebens geht immer aus vor Gott und dem Lamm. Macht er etwas? Ohne das Lamm geht gar nichts. Das heißt, Gott tut gar nichts ohne das Lamm. Das ist genau wie der Busch gesagt hat. Er hat gesagt, vor Gott weißt du gar nichts, wenn du nicht vor Jesus weißt. Gott tut alles durch Jesus, alles durch das Lamm. Und das ist diese Einseitigkeit. Das ist diese Einseitigkeit. Wisst ihr, Gott, das Wort. Was sagt es? Gar nichts sagt es. Sondern Gott offenbart sich nur durch das Lamm. Und das ist das, was im Himmel der Normalzustand sein wird. Und dort heißt, hier ist Gott der Allmächtige und sein wunderbarer Tempel und das Lamm. Im Himmel, nichts anderes. Ist immer das Gleiche. Offenbarung 22,3 heißt es dann, es wird keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Ist so logisch, die absolute Herrschaft, Gott und das Lamm. Das heißt, hier sieht man dauernd, wie Gott der Vater alles aus der Herrschaft, alles durch das Lamm tut. Absolut alles. Stand so sichtbar, so eindeutig auch im Himmel, da wird dann praktisch alles vollkommen, ich sag's mal, gleich sei. Wirklich deckungsgleich. Immer Gott und das Lamm. Und was man so Gott will, das nächste Mal sehr, das Licht geht aus von dem Lamm. Aber was viel wichtiger ist heute, ich möchte nochmal dort das betonen, Offenbarung 14,4. Hier macht die Bibel nochmal Aussage über die Gläubigen. Er sagt, das sind die, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich rein. Also hier ist schattenbildlich gemeint. Hure Babylon durch die ganze Zeit. Sie sind jungfräulich. Da ist gemeint 2. Korinther 11. Geistliche Jungfrau, gereinigt, völlig unberührt durch das Blut des Lammes, in den Zustand gesetzt, wie wenn man nicht gesündigt hätte. Diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge für Gott und das Lamm. Macht doch was. Erkauft für Gott, und das Lamm. Im Himmel, Gott und das Lamm. Erlöst, Gott und das Lamm. Erlösung, Gott und das Lamm. Macht doch was. Das überliest man gern. Es fließt im Himmel alles zusammen. Und jetzt wird es endlich offenbar. Gott tut gar nichts ohne das Lamm. Das totale Zentrum der Offenbarung Gottes. Das wird im Himmel, wisst ihr, was wir im Himmel sehen werden? Wir werden die ganze Zeit bei Gott, dem Vater sein und beim Lamm. Das wird das sein, was uns im Himmel umtreibt. Und das ist das, was die Gemeinde heute umtreiben soll, im Jahre 2003, in der Endzeit. Weil, Bibel sagt was Hochbares, Offenbarung 13, das ist auf Markt verhehlen. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte 2 Hörner, ähnlich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Das heißt, die Fälschung kommt. Auf dieser Erde kommt die Fälschung. Aus dem Grund müssen wir Gläubige uns massiv an das biblische Muster, an den echten Jesus, an das echte Lamm klammern. Und müssen uns an ihn halten, weil auf dieser Erde eine ganz teuflisch raffinierte Verführung geschehen wird, wo das Lamm nachgeahmt wird, wo der Antichrist und der falsche Prophet versucht, letztendlich das Lamm praktisch als ich sage es einmal so, aus der Mitte zu tun, um ihre Fälschung zu platzieren. Und um das geht der Kampf. Und wenn man wieder zurückgeht, Offenbarung 5, 8, wo die Anbetung des Lammes geschieht, dann ist wieder klar, was heute passieren muss. Es heißt hier, das sind die Gebete der Heiligen. Es wird erklärt, sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen, du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden, du hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern, Nationen, du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott, denn wir werden herrschen auf Erden. Die Anbetung des Lammes, wenn man in Vers 12 reingeht, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt, der Vater, und dem Lamm gebührt ein Lob und die Ehre, das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, es zentriert sich alles. Und ich höre immer Gott und das Lamm. Gott wird nicht mehr in dem Sinne, in seiner Wirkungsweise als autonomer dargestellt, obwohl er da allmächtig ist, sondern immer alles durch das Lamm. Das ist der Normalzustand. Und das ist der Zustand, wo wir heute uns drum drehen müssen. Genau um die Dinge muss sich die Gemeinde drehen und dann ist sie vollkommen vor Gott klar. Und jetzt sehen wir hier, die Zusammenfassung von dem Ganzen ist ja, im Himmel siehst du nichts mehr vom Tempel, sondern es ist alles letztendlich das, was der Vater und der Sohn darstellt und die Gemeinde, die ja sein Leib ist, die da dazugehört. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach, ich mache alles neu, Offenbarung 21,5. Das heißt, dieser Tempel, der jetzt noch ein Problem hat, warum kann der Tempel des Heiligen Geistes, die Gemeinde, warum kann ich und du, warum können wir in diesem Absolut-Tempel, warum können wir hier in absoluter Gemeinschaft mit Gott dem Vater in diesem Tempel dann dienen? Aus einem ganz einfachen Grund, weil es ein Preisgericht dann auch gibt. Nach der Entrückung werden die Schlacke und das alles abgeschliffen, kommt der Dreck und das alles raus und übrig bleibt das reine Gold, das echte, was wirklich Tempel des Heiligen Geistes war und das geht in die Ewigkeit ein und der Rest nicht. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und das muss uns klar sein. Das hat Konsequenzen. Und zwar radikale Konsequenzen im Verhalten. Wisst ihr, Geschwister, und jetzt sage ich es euch ganz ehrlich. Wenn ich jetzt da rausgehe und ich ärgere mich über etwas und ich bin mir bewusst, dass ich der Tempel des Heiligen Geistes bin, dann werde ich mich völlig anders benehmen. So bin ich zumindest nicht. Und ich glaube, dass ihr nicht viel anders seid. Dann werde ich mich völlig anders benehmen, wenn ich mir voll bewusst bin, dass ich der Tempel des Heiligen Geistes bin. Und jetzt eine Vorstufe darstellt dessen, was im Himmel der Normalzustand sein wird. Dann benehme ich mich völlig anders, wie wenn ich einfach da rausgehe und ich bin jetzt bloß der Karl Hermann, der gerade schlecht aufgelegt ist. Wisst ihr, Gott hämmert auch in der Offenbarung den Gläubigen nochmal ein, dass sie ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und dass hier letztendlich ein Endzustand herbeigeführt wird, den wir jetzt als Vorstufe darstellen. Und jetzt kann man von der hohen Berufung der Gemeinde Jesu reden. Dann sind wir alle Zeit in der Gegenwart Gottes. Da können wir sagen, ist das schön, wenn endlich im Himmel die Gegenwart Gottes ist. Und wir sagen, Entschuldigung, die Gegenwart Gottes ist deinem Herzen auch schon da. Wisst ihr, wir leben, der einzige Unterschied ist, wir leben jetzt nicht im Zustand, wo wenn du die Augen aufmachst, siehst du das Lamm und der Vater, der Tempel, der Wahre. Das siehst du nicht. Wenn du jetzt die Augen aufmachst, siehst du den Dreck dieser Welt. Aber innen drinnen ist der Tempel. Das heißt, wir haben ein Stück von dem, was dort sein wird, aber in uns. Und jetzt verstehen wir, warum der Paulus sagt: Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott, nämlich im Himmel. Das heißt, wir können in dieser himmlischen Welt leben und trotzdem ganz vernünftig leben in dieser Welt. Aber es muss uns klar sein, das, was dann im Himmel der Urzustand ist, der Tempel, die Gegenwart Gottes, des Vaters und die Gegenwart des Lammes, ist auch heute unser Normalzustand. Wir haben den Tempel, wir haben den Naos. Die Bibel sagt, Vater und der Sohn haben Wohnung gemacht. Wir haben Gott, der alles tut durch das Lamm. Ist alles gleich. Für uns ändert sich gar nichts. Das Einzige, was ist, dort begreift es jeder, heute begreift es fast keiner, das Problem im Reich Gottes. Wir haben heute das Problem, dass der Mensch in seiner Sturheit einfach anders läuft. Dort ist dann alles klar. Denn das wird Herrlichkeit sein, wenn du wirklich dich nicht mehr darum kümmern brauchst, wenn du keine Fehler mehr machst. Das ist doch auch schön. Wenn nichts mehr passiert, ist alles geregelt. Das ist doch auch herrlich. Ich möchte nochmal beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir, dass du durch dein kostbares und durch dein teures Opfer und durch das Vergießen deines Blutes, dem du der Wille des Vaters getan hast, diesen Tempel geschaffen hast, dieses Heiligtum. Und dass wir jetzt durch Wiedergeburt der Tempel des Heiligen Geistes sein dürfen. Wir als kleine Menschen, unsere Herzen, dass wir der Tempel der Gemeinde bilden dürfen. Dass du bloß in uns, sondern unter uns wandeln willst. Und dass du derselbe bist, dass du derselbe Gott, der Vater, verbarst, der von Uranfang an war, über diese Bündnisse, über diese Erlösung, wie der ganze Wille alles nur auf dich gerichtet war, uns durch dich das Lamm zu erlösen, dass du dein Blut vergossen hast, dass wir gereinigt sind, dass wir dir dienen dürfen, dass wir uns um dich drehen dürfen, dass er im Himmel so sein wird, dass dieser Tempel da sein wird, dass der Vater gegenwärtig ist und dass du da bist, dass alles gleich ist. Und jetzt lass uns dir dem Lamm folgen, wohin du gehst. Lass uns die Endzeit überleben. Lass uns völlig unberührt sein von diesen Fälschungen. Lass uns glasklar sein, unsere Herzen erheben und wirklich dir, dem Lamme, dienen. Heute in diesem Tempel leben. Heute wirklich mit einer Gesinnung, die das, was Drogen ist, sucht, leben und dir, dem Lamme, dienen und dir folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen. Amen.